herzlich willkommen zum Be The Light Podcast, der Podcast für deine Woche voller Strahlkraft. Wir sind Anja und Insa, Expertinnen für Markenbildung und Persönlichkeitsentwicklung.
In unserem Podcast beleuchten wir, warum es so wichtig ist, dass die Businesswelt und die Persönlichkeitsentwicklung näher aneinander rücken und welche Auswirkungen das Zusammenspiel für das große Ganze hat. Gemeinsam mit unseren Gästen sammeln wir konkrete Tipps und Tricks, wie wir als Gemeinschaft daran wachsen können.
Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Vertiefende Infos gibt es wie immer hier in den Shownotes oder auch auf unserer Website yay.vision/podcast.
Also, los geht's und be the light. Hallo in den höchsten Norden Deutschlands.
Ich antworte nicht. Du hast nicht gesagt, hallo, liebe Insa.
Ich habe gedacht, heute mal ganz anders.
Ja, sei froh, dass du nicht hier im höchsten Norden Deutschlands bist. Hier fliegt ein Kuh vom Deich. Du musst mich hier festhalten.
Es ist
nicht schön windig hier oben. Ich hatte heute Morgen Ohrenschmerzen, weil der Wind so gepfiffen hat. Viele Grüße aus dem Juli, kann ich dazu nur sagen.
Aber ab nächste Woche, ich sag's euch, wird alles besser.
Dein Wort in Wettergottsohren
oder so ähnlich. Sagen die Bauern.
Ah, okay.
Also, die haben ja meistens recht, aber zumindest sagen sie, dass es wieder wärmer wird und bis zu 27 Grad.
Das finde ich gut. Und Bauern, das bringt uns ja zu unserem Thema heute, weil wir reden ja über Erbsen und über Lupinen und über regionalen Anbau. Das ist ja auch ein bisschen bäuerlich.
Total. Und ich freue mich auch ganz doll. Und wir waren ja damals schon, als wir zu zweit auf den Female Start-Up-Team waren wir ja schon sehr geflasht. Wir hatten ja einige gute Startups da gesehen. Und eine hat uns wirklich sehr begeistert von der ersten Sekunde an, als sie auf der Bühne stand. Und dazu hat sie auch noch ein hervorragendes Produkt, worüber sie gleich ganz viel reden wird. Und ja, das ist, glaube ich, genauso, wie wir uns die Zukunft mit gesundem Essen vorstellen. Eine Excellence. Und ich möchte gar nicht mehr so viel verraten. Also, weil ich finde, Merle macht es gleich so toll. Und ihr könnt euch freuen auf Tempe und ihr könnt euch freuen auf Foretaste. Und alles Weitere kommt jetzt.
Genau. Leckeres, gesundes Essen von einer tollen Frau. Was will man mehr?
Und leckere Rezepte noch on top.
Richtig, also, die hat sie auch noch im Petto. Viel Spaß.
Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Merle Scheer von Foretaste. Wir freuen uns total, Insa und ich, dass du heute bei uns bist. Und wir haben dich gesehen, und zwar auf der Bühne. Dein Female Startup Aperitivo, da warst du die Gewinnerin von Lübeck, ne?
Direkt von Rostock tatsächlich.
Also Rostock. Aus MV.
So. Ja, ich komme eigentlich daher. Und ich durfte netterweise in Rostock teilnehmen und habe dort gewonnen, ja.
Ach, wie schön. Und da haben wir jetzt zugeschaut, wir haben dich gesehen und haben gedacht, wow, cooler Pitch, coole Präsentation, cooles Pitch-Deck, mega Auftritt und natürlich ein großartiges Produkt. Da wirst du ja bestimmt gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Und dann habe ich dich einfach angeschrieben nachher, habe mit Insa gequatscht und habe gesagt, boah, die hat uns wirklich beide begeistert. Und dann haben wir gedacht, die müssten wir doch mal an sie holen mit ihrem schönen Produkt. Und ja, hier bist du. Ich freue mich total, dass du heute Zeit hast und bei uns bist. Und vielleicht magst du dich auch einfach einmal vorstellen.
Ja, danke. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen und über diese Chance. Witzigerweise habe ich eine Woche, bevor du mir geschrieben hast, zu einer Freundin gesagt, ich hätte total Lust, mal an einem Podcast teilzunehmen. Und siehe da, da war die Einladung. Ja, also mein Name ist Merle. Ich bin, eigentlich, wie ihr schon gehört habt, komme ich aus der Nähe von Rügen. Und bin vor 2 Jahren nach Lübeck gezogen. Und da hat diese ganze Journey begonnen mit dem Startup. Denn was wir machen bei Foretaste, wir machen Tempeh. Und darüber werde ich bestimmt im Laufe des Podcasts noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ja, dieses Produkt bzw. dieses Startup ermöglicht mir oder uns als Gründer ganz, ganz viel. Ein ganz neues Kapitel hat sich in meinem Leben eröffnet. in der Zeit ist ganz, ganz viel passiert. Wir machen das Ganze jetzt seit, also die Idee ist ungefähr letztes Jahr im April entstanden und wir sind dann relativ zügig gestartet. Im November ist das offizielle Gründungsdatum und da sind wir quasi mit dem Produkt auf den Markt gegangen und ja, stehen heute ganz gut da. Aber vielleicht sollte ich etwas zu Tempe erzählen. Das meint ihr?
Auf jeden Fall. Ich glaube, viele wissen nämlich nicht, was Tempe ist.
Und, genau, also genau, Tempe ja, ist ein Produkt aus fermentierten Hülsenfrüchten. Eigentlich kommt es aus Indonesien und dort ja, ist es schon seit über 300 Jahren als Grundnahrungsmittel fest auf dem Speiseplan integriert. Und das Besondere daran ist, dass es vollkommen natürlich ist. Also es ist so ähnlich wie Tofu, ein Naturprodukt, welches aber anders als Tofu aus ganzem Boden besteht. Wir nutzen dafür gelbe Erbsen und Lupinen und kein Soja. Traditionell wird es aus Soja gemacht, aber wir wollten darauf verzichten. Deswegen nutzen wir diese zwei Rohstoffe. Und das Besondere daran ist, dass es ja einen ganz schonenden Produktionsprozess hat. Das ist super ressourcenschonend, auch im Anbau. Und vor allem, was natürlich wichtig ist, schmeckt total lecker. Und anders als Tofu hat es viel, viel mehr Biss, hat mehr Eigengeschmack. Das hat so einen leicht nussigen Eigengeschmack. Und es ist vor allem super vielseitig einsetzbar, worüber ganz viele immer total begeistert sind. Und ich war es am Anfang auch, ist, dass Tempeh nicht nur in herzhaften Gerichten eingesetzt werden kann, sogar auch in süßen Gerichten. Und da schmeckt es sogar auch richtig, richtig lecker. Ja, also es ist ein ganz, ganz tolles, vielseitiges Produkt. Ja, und wir richten uns derzeit vordergründig an den B2B-Markt. Das heißt, wir beliefern die Gastronomie, die Gemeinschaftsverpflegung, Caterings, Betriebskantinen und alles, was dazugehört.
Es ist total spannend und witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, bevor du reingekommen bist, haben Anja und ich noch darüber gefachsimpelt, warum ihr euch für diese Go-to-Market-Strategie entschieden habt. Denn die ist ja tatsächlich nicht der klassische Weg. Die meisten Gründer denken immer erst an ihre Zielgruppe, an Menschen, die privat damit kochen. Wenn man jetzt überlegt, wer hat das schon mal so gemacht, bei wem hat das gut funktioniert, dann fallen mir spontan zwei Beispiele ein. Das eine ist die Einführung von Grey Goose Wodka, es liegt ewig her, aber die haben es damals genauso gemacht, das muss irgendwann 2005 oder sowas gewesen sein. Und das andere jetzt in letzterer Vergangenheit ist Oatly gewesen mit den Haferdrinks, die ja auch ganz klar erst eine B2B-Strategie gefahren haben über die Cafés und dann ja mehr oder weniger so einen Pull-Effekt erzeugt haben, dass eben wirklich dann die Konsumenten gesagt haben, ich will das aber auch im Supermarkt haben. Ist das auch eure Strategie? Also habt ihr das richtig aktiv so entschieden, so machen wir das? Oder ist das so ein bisschen zufällig entstanden, wie so vieles beim Gründen ja oft?
Ich würde sagen, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war. Gerade deshalb, weil wir am Anfang, als wir in der Ideenfindung waren und als wir die ersten Steps Richtung Gründung umgesetzt haben, war das natürlich ein ganz zentrales Thema. Mhm. Die Frage, fangen wir im B2C oder im B2B an? Und wir haben von ganz vielen Leuten gehört, macht B2C, da müsst ihr, na, das ist der way to go und das müsst ihr machen. Und wir haben tatsächlich auch eine sehr kostenintensive Strategieberatung am Anfang in Angriff genommen, die uns leider zu dem Zeitpunkt nicht den Mehrwert gebracht hat, den wir uns erhofft hatten, aber uns ganz zentral eine Sache gezeigt hat, und zwar, dass wir nicht, wie uns empfohlen wurde, im B2C starten sollen, sondern im B2B. Denn auch in der Strategieberatung wurde uns empfohlen, B2C zu starten, aber der zentrale Grund, dass wir das nicht gemacht haben, waren einfach unsere Ressourcen. Wir sind bis zum jetzigen Zeitpunkt komplett eigenfinanziert, also wir haben keinen Investor mit an Bord. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Grund. Und B2C erfordert auch, was wir jetzt so aus unserem Umfeld mitbekommen haben, extrem viel Investitionen ins Marketing, natürlich auch in personelle Ressourcen und vor allem auch die Listung in den Einzelhandel dann wirklich zu bekommen. Und deswegen haben wir B2B gestartet, weil wir dort das Potenzial sehen und auch wirklich jetzt schon bewiesen bekommen, dass wir dort einfach viel, viel mehr Volumen umsetzen können, was uns natürlich dann im späteren Moment ermöglicht, schneller rentabel zu werden. Und das ist einfach notwendig für unser Startup. Genau.
Und vor allem, wir können super spannend. Gerade wenn ihr eben, ne, also das Produkterlebnis an sich ist ja auch ganz entscheidend. Und wenn der Mensch, der ja Tempeh bis dato, glaube ich, noch nicht in der Breite oder überhaupt schon mal gehört hat, ist es natürlich sensationell, wenn er das direkt inspirativ zubereitet bekommt und essen kann und auch selber ein Geschmackserlebnis auf der Zunge hat, davon erzählen kann und dann quasi die Nachfrage ja automatisch dadurch impliziert wird. Ne?
Das genau, ist super. Ganz richtig. Und vor allem, wir sagen immer, wir kommen aus der Gastronomie und sind deshalb für die Gastronomie, weil mein Geschäftspartner John ist gelernter Koch und das ist natürlich ein enormer Mehrwert für uns, dass er ganz genau weiß, wie sehen die Abläufe in der Küche aus, was gibt es für unterschiedliche Formen in der Gastronomie und wer hat welche Needs und natürlich auch, dass er dadurch die oder wir dadurch die Möglichkeit haben, das Produkt eben auch so zu präsentieren beim Gastronom, beim Koch, beim Küchenchef oder Produktionsleiter, dass die auch wirklich überzeugt werden können, ne? Weil er das eben so schön zubereiten kann und dann eben auch ganz genau zeigen kann, was die Stärken des Produkts sind. Ja, wenn man einmal einen Koch überzeugt hat, dann hat man schon mal den größten Kritiker überwunden, absolut, weil die sind natürlich super kritisch. Aber wir bekommen ganz, ganz viel positives Feedback gespiegelt und wir haben es ehrlicherweise nicht das einfachste Produkt ausgesucht, weil das natürlich noch relativ unbekannt ist in Deutschland und noch ein ziemliches Nischenprodukt ist. Aber wir merken, dass der Zug langsam ins Rollen kommt und dass Tempeh eine immer größere Rolle spielt. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir damals diesen Schritt gewagt haben. Das ist eigentlich auch eine ganz spannende Story, wie wir begonnen haben.
Total.
Weil ich damals John kennengelernt habe und zu dem Zeitpunkt habe ich mein erstes Studium, das ich damals noch in Greifswald in MV angefangen habe, musste ich abbrechen. Ich wurde exmatrikuliert, weil ich trotz bereits geschriebener Bachelorarbeit im letzten Versuch meiner allerletzten schriftlichen Prüfung durchgefallen bin. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt muss ich weitermachen. Es war richtig hart, ne? Es war ein krasser. Ja, also eigentlich wusste ich es vorher schon, es war schon in mir drin, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und dann habe ich hier in Lübeck weitergemacht und hatte dann eine Class in Gründungsmanagement. Und dort sollten wir einen Businessplan ausarbeiten. Und John hatte mir vorher schon von Tempeh erzählt und was das Produkt für viele Vorteile hat. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal zu gucken, was so geht auf dem Markt. Und dann haben wir das angefangen und der Professor ist der Präses der IHK zu Lübeck gewesen. Und dann bin ich nach der Bewertung zu ihm hingegangen und habe gefragt, was er denn von der Geschäftsidee hält. Und sagt er, ja, das ist seit langem mal wieder eine Präsentation gewesen und ein Businessplan, der viel Potenzial hält. Und dann haben wir gesagt, so komm, jetzt machen wir das. Wir probieren das jetzt einfach. Kann ja nichts schief gehen, ne? Wir können ja nur dazulernen. Und so hat das alles angefangen. Ja,
es ist total schön und da merkt man ja auch schon so ein bisschen deine Persönlichkeit und deinen Vibe. Also statt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh, jetzt bin ich leider durchgefallen und Greifswald hat Nein gesagt und jetzt mache ich was ganz anderes, sagst du, ah cool, dann gehe ich nach Lübeck und mach mal weiter und zimmerst dann da mal eben den besten Business Case hin, den der Professor seit langem gelesen hat. Also das ist ja schon sehr, sehr cool. Sagt eine Menge über dich aus und bringt uns zum Thema Strahlkraft natürlich. Und vielleicht kannst du dich selber da auch nochmal so ein bisschen beschreiben, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wer bist du als Mensch? Was macht dein Talent aus? Warum traust du dich mal eben was zu gründen? Was gibt dir da die nötige Stärke oder Resilienz auch?
Strahlkraft.
Gute Frage. Spannend, ganz spannend. Irgendwo wusste ich in mir drin schon immer, ich möchte gerne was schaffen für die Menschen. Ich habe immer gesagt, ich möchte etwas für die Welt, für unsere Gemeinschaft schaffen. Jetzt bis zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, Foretaste zu entwickeln, wusste ich gar nicht, was das ist. Und ich habe immer noch so nach dem Sinn gesucht. So, was ist meine Bestimmung? Wo finde ich mich wieder? Wo kann ich mich entfalten? Und war am Anfang da auch echt so ein bisschen verzweifelt. Aber ich glaube, was ich jetzt so auf dem Weg gelernt habe, gerade im Zusammenhang mit verschiedenen Pitch-Veranstaltungen, ist, dass ich eine große Begeisterungsfähigkeit habe, die mich ausmacht. Das heißt, ich kann mich mit den kleinsten, also für die kleinsten Dinge, die mich so im Kern interessieren, ganz schnell begeistern und entwickle ganz schnell so eine ganz große Leidenschaft dafür. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, der mich dann dazu bewegt hat, das zu machen und das dann auch wirklich zu realisieren. Und letztendlich glaube ich auch immer an das Gute. Also ich glaube immer an das Gute in anderen Menschen, in anderen Lebewesen. Und deswegen habe ich auch Vertrauen darin, dass alles, was hier jetzt auf diesem Weg passiert und schon passiert ist, dass es einen ganz bestimmten Grund hat, dass es passiert ist. Ich habe euch erzählt von diesem Uni-Abbruch und es sind auf meinem Weg ganz, ganz viele Dinge geschehen, wo ich da schon mich gefragt habe, warum zur Hölle passiert mir das jetzt? Genau solche Schicksalsschläge bringen einen ja immer wieder zurück zu dem Vertrauen, dass alles so, wie es passiert, schon richtig ist. Und da einfach dann den Kopf eben nicht in den Sand zu stecken und weiterzumachen, ich glaube, das ist, ja, da, also ich höre nicht auf zu kämpfen. So, ich glaube, ich bin, ich habe ganz viel Biss und bin sehr stur auch manchmal und will die Dinge auch durchziehen und schaffen und da nehme ich die Energie her.
Das hat man dir so angemerkt und Anja hat es ja in der Anmoderation gesagt, als du da auf der Bühne gestanden hast und knust in Hamburg. Ich glaube, du hattest was Rotes an, ich glaube ein rotes Kleid. Und es war so cool, weil du kamst auf die Bühne und es war so, okay, wow, da ist so eine Energie und so eine Begeisterung einfach auch aufs Publikum hier übergeschwappt. Also du hast gerade gesagt, du bist in der Lage, ganz viel Begeisterung zu empfinden und du bist aber auch in der Lage, ganz viel Begeisterung bei anderen zu erzeugen. Und ich finde, das etwas, das scheint ein großes Talent von dir zu sein oder scheint herausragend zu sein. Und das muss man nochmal kurz ergänzen.
Danke, dass du das mitteilst. Also total, bedeutet mir ganz, ganz viel. Weil ich in dem Moment tatsächlich das ganz anders, ja oft so, dass man sich anders wahrnimmt, als man dann rüberkommt. Und als ich angefangen habe mit dem Pitch, war ich total aufgeregt und habe so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen.
Das hat man null gemerkt,
wollte ich gerade sagen. Also ja, vielen, vielen Dank für das Feedback. Das schätze ich sehr.
Ja, war auch eine große Präsenz. Also ich finde, es gibt Menschen, die kommen auf die Bühne und ja, die sind da, aber man ist auch schnell abgelenkt. Und bei dir war das eben so Fokus und ich habe sehr gerne zugehört. Mhm. Und hast die Leute mit auf so eine Reise genommen und das finde ich immer total wichtig. Und auch das sehr authentisch. Nicht so verstellt oder sondern einfach zu hören. Ich dachte, ja, das ist Nerle. So ganz, dürfen ganz wir sie toll. Auch kennenlernen.
Mhm. Ja. Richtig authentisch gut. sein. Das ist so ein spannendes Stichwort. Weil ich finde, auch das habe ich jetzt auf diesem Gründungsweg gelernt, dass Authentizität einfach enorm wichtig ist, dass man sich, also ich glaube, gerade in der Wirtschaft, da habe ich gerade heute viel drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Gerade wenn man irgendwann wirklich ein Business aufbaut, wo dann wirklich ernsthaft Wettbewerb besteht und wo dann eben auch andere Firmen auf dem Markt sind, die eventuell ihren eigenen Vorteil aus etwas ziehen möchten und dann den eigenen Erfolg eventuell mindern wollen. Ich glaube, da passiert das ganz schnell, dass man eben seine Authentizität verliert. Ja. Das finde ich super schade, ne, dass die Wirtschaft eben so von diesem Biss und diesem Wettbewerb geprägt ist. Und das habe ich auch bei diesen Female-Pitches so geschätzt, dass das so eine positive, warmherzige Atmosphäre dort ist. Auch im Backstage, wir waren da alle zusammen in der ersten Gruppe. Ich glaube, 4 oder 5 Mädels waren wir und wir saßen da und waren alle super aufgeregt und haben uns dann gegenseitig motiviert. Und das ist etwas, was ich so toll finde und wo ich auch finde, dass diese Weiblichkeit und diese feminine Energie in der Gründung, in der Wirtschaft noch viel, viel mehr Platz nehmen darf.
Mhm. Ne? Mhm. Total. Echt. Ich teile das sehr und ich finde, entschuldige Anja, ich wollte noch einen Punkt machen. Mhm. Ich finde dieses Thema Business-Ethik, das steckt da ja mit drin und ich finde, das ist etwas, was ganz wichtig ist, weil das Gefühl gerade mehr wird. Also ich weiß nicht, ob es nur in meiner LinkedIn-Bubble ist oder ob das tatsächlich so ist. Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr, die eben auch wirklich darüber nachdenken, dass sie sagen, lass uns mal wieder auf diese alten Tugenden so ein Stück weit zurückkommen. Lass uns mal wieder darauf besinnen, was ein Wort, ein Handschlag wirklich was bedeutet. Lass uns mal wirklich wieder anständig verhalten. Also ich finde auch dieser Anstand im Business ist einfach ein riesiges Thema. Ich mag das sehr tatsächlich. Und jetzt da die Brücke zu schlagen zu eurem Produkt wieder zurück. Ethik ist ja ganz generell ein Riesenthema auch bei der Ernährung. Und nicht umsonst habt ihr ein 100% pflanzliches Produkt. Vielleicht kannst du auch das nochmal ein bisschen einordnen und auch einfach nochmal ein bisschen über Tempeh erzählen. Wie ist der im gesellschaftlichen Kontext, im planetaren Kontext auch einfach einzuordnen, da nochmal ein Gefühl für zu kriegen?
Auf jeden Fall. So Tempeh, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir, also anders, Nachhaltigkeit hat für uns eine ganz wichtige Bedeutung und nicht nur im Sinne von Nachhaltigkeit unseres Planeten oder des Klimas gegenüber, sondern Nachhaltigkeit im gesamten Zusammenhang. Wo wird der Rohstoff angebaut? Und was passiert mit dem Produkt in unserem Körper? Wir sind absolut nicht gegen Fleischimitate oder Ersatzprodukte oder was auch immer. Dennoch haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden, eben nicht etwas imitieren zu wollen. Einfach aufgrund dessen, dass wir der Natur treu bleiben möchten. Und Tempeh bietet dafür einfach diese Möglichkeit. Ja. Also es ist nur aus zwei Bohnen, in unserem Fall Erbsen und Lupinen, und einer Pilzkultur, einer Starterkultur, ein Produkt macht, welches homogen ist und was man in Würfelchen schneiden kann oder in Scheiben schneiden kann, was man in Bolognese einsetzen kann oder im Dessert oder als Vorspeise irgendwie, als Topping. Nur weil dort ein kleiner Pilz arbeitet, der in die Bohnen hineinwächst und sie miteinander verbindet. Und das ist schon ziemlich cool. Und Veganer ist, glaube ich, also wirklich Veganer, die aus ethischen Gründen sagen, sie möchten kein Fleisch mehr essen und es dennoch vermissen, sind diese Ersatzprodukte super cool. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass dann häufig auf Inhaltsstoffe zurückgegriffen wird, die eben nicht in unseren Körper gehören. Und das, was wir essen, das sind wir. Und das ist auch, also auch, wenn man jetzt wieder auf diesen energetischen Kontext zurück möchte, das hat eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden, auf unser Energielevel, auf unsere Emotionen, auf unseren Hormonhaushalt und so weiter. Und deswegen sagen wir möchten ein Naturprodukt benutzen und wir wollen Tempeh eben diese Bühne bieten, die es noch nicht hat. Und vor allem deshalb oder damit Fleischessern ein Produkt an die Hand geben, welches wirklich eine Alternative darstellt, wo sie guten Gewissens sagen, ich verzichte 2, 3 oder mal oder öfter die Woche auf Fleisch. Und Nachhaltigkeit oder ja dieses Planetary Health schließt da so seinen Kreis, weil zum Beispiel die Lupinen werden in der Landwirtschaft als Gründünger eingesetzt. Ja. Das heißt, in der Brachezeit pflanzen Bauern Lupinen an, weil sie den Boden mit Stickstoff speisen und ein natürlicher Stickstofflieferant für den Boden sind. Das heißt, es kann in dem Zusammenhang vielleicht mehr auf chemische Düngungsmittel verzichtet werden. Mhm. Außerdem blühen diese Pflanzen. Das heißt, wir fördern die Biodiversität, weil die Bienen mehr zu fressen finden oder Futter finden. Dann ernten wir diese Bohnen, die werden in einem ganz schonenden Prozess verarbeitet, wobei übrigens nur 0,7 Kilogramm CO2 ausgestoßen werden. Das ist auch total cool, weil also im Vergleich mit Fleischimitaten oder Tofu, das beginnt so bei 2 bis 3 Kilo und höher. Da ist Tempeh halt ja super. Dann in unserem Körper, wenn wir das essen, die Zubereitung ist eigentlich ganz einfach. Es ist, hat es die Vorteile, dass es eben viele Proteine hat, dass es ballaststoffreich ist, sehr, sehr schnell sättigt. Es hat wenig Fett und durch die Fermentation werden die Proteine in den Bohnen gespalten, weshalb die Absorption für unseren Körper verbessert wird. Das heißt, man hat auch nicht so ein Mittagstief hinterher. Und das sind also diese breite Palette an Vorteilen, die dieses Produkt hat und was für eine Welle das eben schlagen kann, wenn mehr Menschen das konsumieren. Natürlich für unsere Gesundheit, für den Planeten und natürlich auch für das Wohlergehen der Tiere, weil das steht natürlich auch im Vordergrund, weil diese Massentierhaltung einfach nicht der richtige Weg ist.
Absolut nicht. Und ich spreche mir sehr aus dem Herzen, weil meine Tochter ist auch Vegetarierin und wir ernähren uns eigentlich, sage ich mal, 99% vegetarisch. Und ich sehe einfach, was sie konsumiert und die Rübenwälder, Cordon-Bleu-Schnitzel und dann guckst du halt hinten auf die Zutatenliste und du sprichst mir so aus dem Herzen, weil ich glaube, dass der Mensch auch ein Stück weit dieses Weiterverarbeitete überhaupt nicht in der Form verarbeiten kann. Nein. Und je weniger und je purer du dich ernährst und es ist so selten, dass du mal ein Produkt findest, wo das halt geht, ne? Was diese Konsistenz hat und auch ein bisschen dieses, ich meine, Essen ist auch Emotion und du willst ja auch eine Haptik haben. Es ist so ein Sinneserlebnis und das fand ich bei euch extrem interessant, weil wirklich mit allen Sinnen knusprig. Es sieht auch total optisch super aus. Es schmeckt großartig und hat dann auch nur so wenige Zutaten. Das ist einfach, finde ich, so eine Gesamtkomposition, so ein Kunstwerk, ne, so ein bisschen, finde ich. Obwohl es nur aus so wenigen Bestandteilen besteht, finde ich es halt wirklich toll. Ja. Es ist mehr, weniger mehr, ne?
Ja,
und das
vollkommen.
ist toll.
Richtig, richtig. Ich glaube trotzdem, also auch wenn man so im B2C-Kontext denkt, produktspezifisch meine ich, dass es natürlich immer mehr Richtung Ready-to-Eat geht. Das heißt, dass wir im Supermarkt Produkte kaufen, die schon vorgebraten sind und vorgewürzt sind, die wir zu Hause nur noch in unsere Pfanne schmeißen müssen und dort dann nur noch erhitzen müssen und dann zu unseren Beilagen dazu servieren müssen. Und wenn wir so im B2C-Kontext denken wollen, dann ist das, glaube ich, auch ein guter Ansatz, gerade dieses Produkt eben dem Konsumenten, ja, damit also diese Barriere zu reduzieren, dass er etwas Unbekanntes
also
nicht essen möchte.
Zu machen. Ja.
Genau. Und das ist natürlich langfristig das Ziel, dass wir das damit erreichen können. Jeden
Fall. Aber das ist total smart, denn ich habe ja auf dem Food Innovation Camp unter anderem eine Diskussion moderiert zum Thema Planetary Health Diet. Und da ging es genau darum zu sagen, macht doch einfach die guten pflanzlichen Produkte den Menschen zugänglich. Und diese Zugänglichkeit, das ist einfach der Key to Success in meinen Augen, komplett ohne Dogmatismus, komplett ohne erhobenen Zeigefinger, sondern einfach mehr in die Freude und in den Spaß kommt. Also Anja hatte, ich weiß gar nicht, vor 1 oder 2 Wochen mal einen LinkedIn-Post gemacht zum Thema, lass uns doch bitte mal nicht mehr vom Planetary Health Diet sprechen, weil Diet halt auch so einen negativen Kontext hat, wenn du es falsch auf Deutsch übersetzt, so denkst du sofort an Diät. Also dann, du hattest, glaube ich, gesagt, Planetary Health Love. Und das fand ich so wahnsinnig schön, weil dann kommen wir halt in den Genuss, in die Liebe, in die Freude beim Essen. Und genau darum geht es. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe kleine gewürzte Tempeh-Würfelchen und kann die einfach nur noch über meinen Salat streuen und weiß, cool, jetzt habe ich einfach ein Protein-Add-on, dann ist es doch der Sechser am Lotto. Weil zum Beispiel ich mag total gerne Tofu. Wir haben ja lange auch für Berief gearbeitet, die ja, wie ich finde, sehr guten, auch regionalen Sojatofu machen in Bio-Qualität. Aber wenn ich knusprigen Tofu haben will, dann muss ich den erst pressen, dann muss ich den irgendwie zwischen 2 Teller legen und dazwischen noch ein Tuch. Und ganz ehrlich, das dauert halt alles ewig. Aber ansonsten ist der halt immer innen labberig. Und dann sagen mir immer alle möglichen Leute, Insa, du machst das nicht richtig. Und ich sage, ja, okay, ich lerne gerne. Aber ich kriege Tofu nicht knusprig bissig hin. Der ist dann, im Worst Case ist der außen knusprig, leicht angebrannt und innen noch so ein bisschen sapschig. Und das will ich nicht. Ich will ja was zu beißen haben. Ich will ja einen Hühnchenersatz im besten Fall, ohne dass ich eben Ersatz kaufen muss, weil dagegen wehre ich mich ehrlicherweise. So, und jetzt kommt ihr mit Tempeh und das schmeckt halt einfach gut.
Ja, schön. Das freut mich zu hören. Das ist genau das Ziel und genauso empfinde ich auch. Ich esse auch ehrlich gesagt, seit wir begonnen haben, zu 80% Tempeh. Ich habe es mir noch nicht übergegessen. Jeden Tag. Und ich bin jedes Mal aufs Neue, bin ich happy und begeistert, dass wir so ein tolles Produkt haben, welches so lecker nussig schmeckt. Also ich esse es auch super gerne einfach nur gebraten in Olivenöl mit Salz. Liebe das.
Sag doch mal weil 3 Gerichte.
Das Produkt einfach so gut.
Sag doch mal 3, die du so wirklich regelmäßig isst, damit der Zuhörer hier mal einen Geschmack auf die Zunge bekommt.
Also mein All-Time-Favorite ist immer noch ein leckerer Wildkräutersalat mit Cranberries und Walnüssen und dann den Tempeh einfach kross angebraten, so goldbraun angebraten, Olivenöl mit Teriyaki-Sauce abgelöscht. Das ist wirklich der Renner überhaupt. Das ist auch das, was ihr beim Food Innovation Camp probiert habt, da hatten wir auch Teriyaki-Sauce. Und das ist einfach super lecker, weil die Teriyaki-Sauce außen so schön karamellisiert und dann einfach als Topping für Salat oder Bowls. Was ich jetzt ganz neu entdeckt habe, weil witzigerweise mache ich bei der Küchenschlacht mit. am Samstag, diesen Samstag ist die Aufzeichnung. Und dafür haben wir ein Gericht mit einem befreundeten Caterer von uns entwickelt. Und zwar sind das gerollte Auberginen, also gegrillte Auberginen gefüllt mit unserem geräucherten Tempeh. Da wird der einfach nur gebraten und gesalzen und dann in einer Aubergine eingewickelt. Dann dazu Süßkartoffelpüree, eine vegane Thü, also Bratensauce und irgendwie noch ein Babymörchen, welches karamellisiert ist. Das sind so meine 2 Favoriten. Aber ehrlicherweise, wenn es schnell gehen muss, geht auch eine Tomatensauce oder eine Bolognese-Alternative super mit Tempeh. Kann man den einfach zupfen oder an einer Reibe klein machen und dann braten und mit der Soße ablöschen. Also es ist ganz, ganz
mega. Ja, richtig gut. Und süß, du hattest ja gesagt, dass man den auch süß zu sich nehmen kann. Das wäre jetzt noch eine
Richtig.
Frage.
Genau, da hacken wir den immer schön klein mit dem Messer. Also es ist so ganz kleine Würfelchen werden. Und dann wird der auch schön kross angebraten oder im Ofen so für 20 Minuten getrocknet bei 80 bis 100 Grad. Und dann wird der einfach mit ja, Zucker karamellisiert. Und dann kann man nach Belieben noch Kokos- oder Bananenchips hinzufügen. Und je nach, ja, nach Crumble oder Granola-Feeling kann man den dann weiter im Ofen trocknen lassen. Und dann ist der ganz, ganz lecker süß und schmeckt tatsächlich auch manchmal so ein bisschen nach Marzipan. Also so einen leichten Mandelgeschmack. Durch die Fermentation schmeckt der Tempeh ja so leicht nussig und das kommt dann super erst zur Geltung.
Das klingt super. Und
Ja.
das
Du hattest es gesagt und dann habe ich irgendwie erst an Seidentofu gedacht und dachte, okay, wie soll ich denn diesen harten Tempeh-Block jetzt irgendwie in so eine Creme machen oder so? Aber den einfach zu so crunchy Crumble-Stückchen anzubraten, finde ich großartig. Stelle ich mir auch köstlich mit Zimt vor.
Ja,
Ja,
ich habe mal
genau, so mit
gedacht, Zimt und
Apfelkompott und
Apfel. Ja,
Zimt. Ja,
habe
das
auch das
schmeckt auch
gedacht.
sehr, sehr lecker, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und man kann euch ja auch schon online bestellen, ne?
Leider nicht. Also
Okay.
wir
Das
machen
geht auch
wirklich
so.
noch nicht. Wir planen das. Wir sind gerade dabei, diese Steps zu realisieren, dass das hoffentlich im September möglich ist. Leider kann man unsere Produkte noch nicht bestellen. Deswegen nur B2B und lokal hier in Lübeck kann man sie beziehen, aber leider noch kein Online-Shop. Aber also, wenn es soweit
Und
ist, dann geben wir das auf Social Media auf jeden Fall bekannt. Weil
welches
die Nachfrage ist
Restaurant
groß.
beliefert ihr schon, wo man zum Beispiel in Hamburg euch mal verköstigen könnte?
Also in Hamburg kann man uns bei Kitchen Gorilla essen. Die haben jetzt, wie heißt die Straße? In der Renzelstraße.
Auf jeden Fall Charlie-zur-Feld-Straße da in der Ecke,
Ja,
ja.
genau. Da haben die jetzt eine neue Kantine
Ja.
eröffnet. Dort beliefern wir die mit unseren Burger-Patties. Ansonsten, ehrlicherweise, haben wir den Fokus auf Caterings. Freundlichst hat uns zum Beispiel ein Catering in
Ah,
Hamburg.
cool.
Die haben mit unseren Produkten gearbeitet und ansonsten sind wir ehrlicherweise ziemlich viel in Deutschland verstreut. In Stuttgart kann man unsere Produkte beziehen bei verschiedensten Kantinen und Caterings. Und in Lübeck sind wir zum Beispiel bei Arsen. Das ist so ein total tolles Sushi-Fine-Dining-Restaurant in Lübeck. Da wird damit Sushi gemacht und Bowls. Ja, das sind so die am interessantesten sind.
Dann wäre aber ja der nächste logische Schritt auch mal in Richtung, keine Ahnung, irgendwelche großen Catering-Märkte zu gehen, also sowas wie Chefs Culinar oder City oder irgendwas in der Richtung,
Genau, da sind
um
wir
dann
gerade
einfach
dran.
sehr gut da die
Ja.
Zugänglichkeit für die Köche auch nochmal zu
Richtig.
erleichtern.
Richtig. Also da sind wir gerade dran, ganz eng im Austausch und das wird hoffentlich bald finalisiert. Ein paar Food-Service-Partner haben wir schon an der Hand, die
Sehr
unsere
gut.
Kunden beliefern. Aber es folgen natürlich die Großen, die werden noch folgen.
Ja, ja, das
Genau.
ist super. Also Food Service ist da, glaube ich, wirklich ein ganz großer Door-Opener oder eben dann
Ja.
so große Kantinen wie Aramark oder ähnliches, wo man einfach sagt, mit denen vielleicht kann man dann nochmal im direkten Austausch ein bisschen was machen. Und dann habe ich
Richtig.
aber vernommen, weil ich ja immer so dieses Strategische so mag, ihr habt also mit B2B angefangen, dann kommt als nächstes der Online-Shop mit D2C und dann kommt irgendwann, wenn es gut läuft, Ready-to-Eat B2C. Und ja, das ist, glaube ich, eine hervorragende Strategie.
Genau.
Absolut.
Ehrlicherweise, ihr hattet ja in eurem Briefing geschrieben, dass wir auch, oder dass ich auch so ein bisschen an Zuhörer denken sollte, vielleicht Gründer, die noch davor stehen, die vielleicht auch Lust haben, ein Lebensmittel oder ein anderes Produkt rauszubringen. Ich muss sagen, bei mir persönlich war am Anfang, als wir gestartet sind, ganz groß dieses Thema B2C. Ich wollte unbedingt ein B2C-Produkt haben und habe aber dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass es nur mein Ego war, was dieses B2C-Produkt hat und was gerne wollte, dass also ich wollte gerne sehen, dass mein Produkt dort im Regal bei Rewe zu finden ist. Und mittlerweile habe ich mich davon gelöst und habe Vertrauen darin, dass es irgendwann zur richtigen Zeit schon kommen wird. Und wenn es nicht so kommt, dann ist es für mich auch fein. Einfach nur, oder wir möchten mit dem Produkt einfach, wir wünschen uns, dass in 2 Jahren jeder Zweite, den man fragt, dass der schon mal von Tempeh gehört hat und dass er es vielleicht auch schon mal probiert hat. Das ist unser großes Ziel. Und um das Ziel zu erreichen, müssen wir natürlich ganz viel Aufklärung betreiben bei den Gastronomen, bei den Endkonsumenten, dass Tempeh ganz, ganz viel Mehrwert bietet.
Absolut. Ich muss jetzt trotzdem noch mal, die Frage wollte ich vorhin schon stellen, oder ist mir in da reingegrätscht. Also, du bist ja von deinem ganzen Wesen her ein sehr reflektierter Mensch. Was machst du? Tust du etwas für dich, in mit dir selber in dieser Reflexion zu sein? Woher kommt das?
Das hat angefangen vor 3 Jahren. Da habe ich privat einen großen Cut in meinem Leben gehabt. Und der hat mich dann dazu gebracht, dass ich einfach mit mir selbst ins Gespräch kommen musste. Und seit dem Tag habe ich ganz, ganz viel meditiert, um ehrlich zu sein. Also ich habe mich jeden Tag hingesetzt. Da hatte ich noch meine 2 Hunde und da bin ich jeden Tag morgens rausgegangen mit denen und habe mich auf die Wiese gesetzt und 20 Minuten meditiert und bin ganz viel mit mir selbst ins Gespräch gegangen, habe viel gejournalt und so weiter. Und dann bin ich nach Lübeck gezogen und dann haben sich die Lebensumstände verändert. Und ich muss sagen, seitdem, also dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und was triggert mich im Außen, was ist ein Thema bei mir selbst, wo kann ich noch an mir arbeiten, das hat mich seitdem immer begleitet. Aber ich habe diese ganzen Praktiken wie Meditation oder Journaling oder so tatsächlich abgelegt, leider, weil ich mir nicht mehr die Zeit dafür nehme. Aber was jetzt ganz groß, ich bin, also in großen Stellen, Wert oder Platz in meinem Leben seitdem eingenommen hat, ist mein Pferd. Ich bin ein absoluter Pferdeliebhaber und wenn ich meinen Pony Dedur nicht hätte, dann wäre ich, glaube ich, manches Mal sehr viel verzweifelter, weil die mich immer, also ich fahre fast jeden Tag zu ihr und genieße dann meine 2 bis 3 Stunden Freizeit und sobald ich bei ihr bin, ist meine Oase. Dann ist mein Kopf aus, ich habe nur noch sie im Blick und wir machen dann Freiarbeit oder gehen spazieren und reiten auch. Aber für mich steht diese Kommunikation mit diesem Lebewesen ganz doll im Fokus, weil ich bei ihr so sein kann, wie ich bin. Und weil sie mich nicht bewertet, weil ich dort nicht perfekt sein muss, sondern mich einfach nur mit ihr wortlos verstehen muss oder darf, besser gesagt. Und das mache ich für mich. Also das ist mein Rückzugsort und der Ort, wo ich mich wieder mit Energie auflade und auch ganz viel unterbewusst oder unbewusst reflektiere und mir auch neue Ideen kommen. Also ich bin in Bewegung, ich bin draußen unterm freien Himmel und wenn ich Zeit hätte, würde ich mich jeden Tag hinsetzen und meditieren und journalen. Aber leider ist momentan nicht dafür der Platz, aber ich bin ganz fest der Überzeugung, dass sich das alles fügen wird, sobald wir rentabel sind.
Genau. Anja, wusstest du das?
Nein.
Das ist der Wahnsinn. Anja, mach doch mal die Auflösung. Merle, ihr seid seelenverwandt.
Nein. Ich muss nur sehr also ich muss so sehr grinsen gerade, weil ich Pferdeflüsterin bin. Und habe letztes Jahr die Ausbildung absolviert bei Katharin Sei. Und habe mich selbstständig gemacht als Pferdeflüsterin, also als Tierkommunikatorin und kann das sehr nachempfinden, was du sagst, weil Pferde einfach eine unglaubliche Herzensenergie haben.
Vollkommen.
Und deswegen kann ich das sehr nachempfinden, was du sagst, weil das ist auch meine Kraftquelle. Also ich habe auch noch einen Hund, aber Hund und Pferd und das ist für mich so der Energiepunkt, der mir ganz viel Raum gibt, zur Ruhe zu kommen und zu mir selbst zu finden.
Ja, also bei mir ist es auch wirklich so und ich erkenne mich selbst auch ganz viel in ihr. Ich habe auch teilweise Momente, wo ich etwas denke und weiß, es ist gerade ihr Gedanke. Und wir, also es hört sich bekloppt an, aber ich kenne dieses Tier in- und auswendig wie meine Westentasche. Und es ist unglaublich, finde ich. Und das ist auch so in diesem gesamten Kontext wieder so schön, dass es diese Erfahrung gibt, also hier als Mensch auf dieser Erde, dass wir diese Erfahrung machen dürfen, festzustellen durch die Tiere, dass wir eben viel, viel mehr sind als dieses Materielle und dieses Außen, in dem wir uns den ganzen Tag befinden und mit dem wir uns arrangieren müssen, sondern dass es eigentlich wirklich dieses Innen ist, auf das es letztendlich ankommt. Darüber redet ihr auch in eurem Podcast. Ja, dass man sich, also dass das Business, das man erschafft, ja auch irgendwo aus einem selbst entsteht und durch einen selbst entsteht und man natürlich auch ganz viel, was sich im Business widerspiegelt, auch ganz viel wahrscheinlich die persönlichen Themen widerspiegelt.
Unbedingt. Total. Also 100%. Ja, ich...
Be the light.
Es ist so schwierig, schon noch eine Überleitung zu finden. Ne? Man ist jetzt so gerade so, wow, mitten in diesem krassen Thema drin, was ich so schön finde. Total.
Richtig schön, ja.
Ja, ich habe das Gefühl, Insa, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass das Be the Light schon ziemlich intensiv behandelt wurde. in unserem ganzen Gespräch. Also, ne, weil du hast ja schon sehr ausgeholt, mit was du dir vorstellst, mit Tempeh zu bewegen, was das für dich ja auch ein gesellschaftliches Thema ist, dass du diesen ganzheitlichen Betrachtungsweise von Tempeh siehst, dass es eben nicht nur ein gesundes Produkt ist, sondern auch, ne, von der Nahrungskette ganz einfach, von der Produktion, von der Herstellung, von der Pflanzung, von der Saat, bis es in den Mund kommt quasi, ein absolut nachhaltiger Prozess ist. Und hast du denn trotzdem noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du zu diesem Thema Be the Light noch ergänzen möchtest?
Ich würde vielleicht indirekt, vorhin hat Insa gesagt, dass sie, also du hast über deinen Talk beim oder die Diskussionsrunde beim Food Innovation Camp gesprochen, über das Thema Wegkommen von diesem Missionieren wollen. Und das ist etwas, was mir im Zusammenhang mit pflanzlicher Ernährung enorm wichtig ist, also uns auch, also ich spreche jetzt mal für uns, für John und mich, dass wir niemanden dazu überreden wollen, weniger Fleisch zu essen. Über diese negative Haltung werden wir nie jemanden überzeugen können.
Ja.
Weil ich finde, per se ist am Fleischessen nichts Verwerfliches. Das Einzige, was daran vollkommen verwerflich ist, ist die Art und Weise, wie wir zu unserem Fleisch kommen und was die Tiere für ein Leben verbringen. Wenn ich habe eine Bekannte, die hat jedes Jahr 2 Rinder, 2 Kälbchen und die wachsen 2 Jahre auf der schönsten grünen Wiese auf. Die kennen nichts anderes als Stroh und freies Feld, wo sie laufen können. Und sie schlachtet einmal im Jahr ein Rind, ein Kalb, um es für den eigenen Verzehr zu nutzen. Ich finde, dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn sie von der Geburt bis zur Schlachtung ein schönes Leben hatten. Aber dieses Massenhaft und diese Entfernung des Konsumierenden zur Produktionsstätte ist eben dieses Problematische, dass man nicht mehr sieht, was auf dem Weg vom lebenden Wesen zur Wurst in der Packung passiert. Und
und auch der From-Tail-to-Toe-Ansatz deiner Freundin. Also wirklich zu sagen, ich esse dann das ganze Tier und verwerte alles. Auch das ist ja sehr viel Respekt gegenüber den Lebewesen. Und das mag ich sehr an deiner Schilderung.
Ja, genau. Und ich finde, davon müssen wir irgendwie Abstand nehmen. Oder davon sollte unsere Gesellschaft Abstand nehmen, zu denken, sie werden belehrt oder sie müssen etwas. Weil letztendlich muss niemand etwas. Er kann. Es ist nur, wir wollen nur eine Chance bieten, mit unserem Produkt zu sagen, du kannst, du hast selbst es in der Hand zu entscheiden, möchtest du gesünder leben, möchtest du lecker essen, und das wollen wir natürlich alle, weil, wie Anja schon gesagt hat, Essen ist ja auch ein Sinneserlebnis. Und ja, das würde ich vielleicht einfach noch hinzufügen. Also einfach.
Ich will das, zurück. Ein wahnsinnig wertvoller Punkt mit 10 Ausrufezeichen. Und der passt aber auch so gut wieder zu eurem B2B-Ansatz. Denn ich hatte witzigerweise heute Morgen mit meinem Mann darüber die Diskussion, dass ich gesagt habe, wenn du auf einem Langstreckenflug in der Economy Class 2x was zu essen kriegst und du kriegst 2x irgendeinen Chicken Curry oder irgendwas, ganz ehrlich, das hat mit Chicken nichts zu tun. Also das sind mieseste Antibiotikum-Chlorhähnchen, die dir nichts geben, die nichts für dich tun. Im Gegenteil, diese Hähnchen hatten ein furchtbares Leben, wenn man das überhaupt so nennen darf, Leben.
Ja.
Und du selber isst damit nur schlechte Dinge, angefangen von Stress- und Angsthormonen über Chlorantibiotikum und so weiter. Und es schmeckt ja noch nicht mal. Und wenn wir einfach aus der Massenverpflegung schon mal sagen, ganz ehrlich, lasst uns das doch einfach lassen. Da gibt es hervorragendes Tempeh, Tofu und noch was weiß ich was für andere Varianten. Gerne auch einfach mal vegetarisch, weil wir brauchen ja nur mal Proteine. Kannst auch wirklich Kichererbsen nehmen.
Das ist
so. Aber wenn wir das uns schon mal als Gesellschaft sparen würden und einfach sagen würden, so, aber für den Grillabend, da nehme ich gerne mein T-Bone Flank Whatever Steak. Und da weiß ich dann, wo es herkommt und so weiter, dann ist es doch schon ethisch so viel vertretbarer und so viel besser. Und ich glaube da, genau wie du sagst, lass uns in den Dialog gehen, lass uns in die Freude gehen und weniger in diesen Dogmatismus, weil niemand will irgendwem was wegnehmen. So, das ist überhaupt nicht der Ansatz.
Ja. Richtig. Und ich glaube auch, also gerade in sich Gemeinschaftsverpflegung und gerade das Essen in Betriebskantinen, ich glaube, da darf auch noch ganz, ganz viel passieren. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir jetzt im September eine Testphase mit Appetito Catering starten können. Mit dem
sehr schön.
Für das Eat Better Konzept mit unserem Tempeh, wo wir total geile Rezepte entwickelt haben mit dem Culinary Director von Appetito zusammen. Und das ist das Ding. Na, es muss ja auch lecker schmecken. Und ich habe so oft schon erlebt, dass ich in meinem vorherigen Job in der Kantine essen war und vegetarisch oder auch in der Uni früher und vegetarisch war dann einfach nur, also das heißt nur, aber es war dann Reis mit Gemüse und Proteinquell, die hat nicht stattgefunden.
Ja,
und das ist
auch
so oft noch ein Punkt, ne? Oder dass es einfach nicht so richtig lecker schmeckt. Und das ist dann die nächste
so
Challenge.
Der Biss auch.
Ja, genau.
Ja. So lacherig.
Ja. Und das ist dann die nächste Challenge natürlich auch für die Betriebscaterer, dort eine gute Qualität zu vertretbaren Kosten und dann mit der Herausforderung des Fachkräftemangels in der Gastronomie zu bewältigen. Das ist eine Riesen-Challenge für uns als Produzent, weil wir versuchen müssen, dem versorgenden Unternehmen bestmöglich entgegenzukommen, dass wir die Produkte so vorbereiten, dass die auch wirklich nicht mehr viele Verarbeitungsschritte benötigen und dann auch einen guten Preis bieten müssen. Und das ist die Challenge, der wir uns gerade gegenüber sehen.
Ja, und da ist so viel Handlungsbedarf. Ja. Also da habt ihr viel, viel zu tun und viel zu bewegen. Das ist toll. Ja. Also ich denke auch gerade noch an die Kinderkantinen von der Schule und da ist so viel, wo man aufräumen müsste. Also insofern toll, dass es euch gibt.
Weisheit.
Ja.
Ja, wir sind so am Ende und haben jetzt im Grunde genommen noch die Weisheit, also sprich deine Lebensweisheit, was begleitet dich? Hast du irgendeinen Spruch, hast du ein Zitat, hast du irgendetwas, was du noch der Community mitteilen möchtest, was dir so am Herzen liegt?
Wie ich es vorhin eigentlich schon angerissen hatte, diese Glauben, dass alles, was uns im Leben passiert, dass es für uns geschieht und nicht gegen uns geschieht, weil wenn wir uns nicht, also aufhören, uns als Opfer unseres Lebens zu sehen, dann öffnen sich auf einmal ganz neue Türen. Und das ist etwas, was ich mir in schlechten Zeiten immer wieder versuche, vor Augen zu halten. Und das ermöglicht mir, dass ich durch schwere Zeiten hervorgehen kann, dass ich, wenn sich Menschen aus meinem Leben verabschieden, dass ich sagen kann, danke, dass du da warst und alles, was ich durch dich lernen durfte. Und danke, dass du jetzt Platz machst für einen neuen Menschen, der mein Leben noch mehr bereichern kann. Und so ist es ja auch im Business-Kontext zu sehen. Jeder Mensch oder jedes Ereignis, das uns auf unserem Weg passiert, hat einen ganz bestimmten Grund. Und das ist eigentlich meine Weisheit oder mein Motto. Ich habe noch ganz viele weitere, die mir aber jetzt leider auch ad hoc nicht einfallen, natürlich, so wie das immer ist. Aber,
ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Also der ist ja auch, geht ja auch sehr tief.
Genau.
Also insofern.
Da würde ich einen Punkt hinter machen.
Das ist auch ein guter Punkt.
Ja,
allerletzte Frage von mir an dich. Wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, ich kann ohne diesen Tofu nicht leben, ich muss den probieren und ich bin aber ein normaler Konsument, hat er irgendeine Chance? Kann er euch anschreiben? Gibt es irgendwo ein Event, wo ihr demnächst seid, wo er hingehen kann und mal probieren kann? Oder auch wenn jemand jetzt sagt, ich bin Koch, ich habe ein Restaurant, ich habe einen Imbiss, ich habe eine Kantine, you name it. Wie nimmt man Kontakt mit euch auf?
Am besten über unsere Website oder über Instagram. Auf unserer Website haben wir ein Kontaktformular, worüber uns jeder erreichen kann. Gerne Gastronomen wie auch Endkunden, die unser Produkt gerne sehen möchten oder kaufen möchten. Als nächstes Event steht bei uns tatsächlich, es ist jetzt noch nicht ganz fix, aber die Zusage ist quasi schon in der E-Mail verfasst. Die liebe Estella Schweizer hat uns vorhin angeschrieben und gefragt, ob wir im Zusammenhang mit dem Open Mouth Festival in Hamburg, ob sie mit unseren Produkten kochen darf und ob wir das gerne möchten. Und da sagen wir natürlich ja und vielen Dank.
Kennt ihr Estella? Und,
ja.
Ja,
durch das Food Innovation Camp. Ja, sie ist echt ein total großer Supporter für uns. Unglaublich, was sie in so kurzer Zeit
jetzt
für uns...
Ich finde sie fantastisch und sie wird grandiose Gerichte kochen.
Ja, auf dem Food Innovation Camp, das war auch die Bombe. Es war auch ein Sushi mit Auberginencreme und irgendwie einer Wasabi oder Chili-Mayo oder so und dann der Tempel dazu. Es war wirklich excellent. Genau,
toll.
Und dort sind wir als nächstes und ansonsten posten wir auf Social Media, also auf Instagram regelmäßig unsere Events und auch auf LinkedIn. Das heißt, dort einfach nach Foretaste Tempeh suchen und dann findet man uns. Genau, das dazu.
Ja, Herlin.
Ja.
Schön, dass du da warst und wir freuen uns auf euch beim Open Mouth, würde ich sagen.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich die Chance hatte. Und ja, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, sehr easy und hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Also manches Mal ist das ja auch ein bisschen steif oder man hat Angst, dass man nicht weiß, was man sagen soll. Also überhaupt nicht. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank an euch.
Sehr schön. Das versuchen wir auch immer hinzubekommen, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Das soll ja auch so sein. Schön, dass du da warst.
Sehr schön. Prima.
Sehr schön.
In die Zukunft gründen.
Dass das Be the Light ganz natürlich kommt, da sind wir ja schon so ein bisschen dran gewöhnt. Das haben wir, glaube ich, in ein paar Folgen. Aber dass du mir mehr oder weniger durch die Blume vorschlägst, wir machen einfach gar kein Be the Light mehr, weil wir alles schon gehört haben. Das fand ich heute sehr beeindruckend. Ich hatte aber offen gestanden einen ähnlichen Impuls. Also viel mehr hätte da nicht kommen können. Und sie hat ja dann die Perspektive sehr gewechselt und deswegen kam noch was. Aber Merle war einfach toll. Also mehr in die Zukunft gründen kann man eigentlich nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, so, ich war auch sehr beeindruckt. Ich habe jetzt dann vergessen zu fragen, wie alt Merle ist. Konnte sie, weil ich sage, Pärchen immer einhaft, nicht ganz mächtig, aber ich fand sie unheimlich gut aufgestellt, unheimlich weit, unheimlich reflektiert. Deswegen war mir das auch nochmal so wichtig, die Frage zu stellen, um was sie tut, weil das war schon außergewöhnlich.
Ja, das fand ich auch. Und ich glaube, einen einzigen Punkt, den würde ich gerne nochmal highlighten zum Thema in die Zukunft gründen, das ist diese Protein, wie sagt man das, dieses Framing von Proteinen. Also, weil das, was wir ja in der Vergangenheit immer gemacht haben, ist, dass wir unterteilt haben von pflanzliche Proteine und tierische Proteine und alternative Proteine. Und meine Wahrnehmung, das habe ich jetzt gerade auch in den Talk wieder gedacht, ist, wenn wir einfach nur noch über Proteine sprechen und gar nicht mehr so ein Framing dafür anwenden und es versuchen, krampfhaft in irgendeine Schublade zu stopfen, dann wird es für uns alle leichter. Und darum geht's ja. Und das ist ja auch so ein Planetary Health Ansatz. Einfach zu sagen, hey, dann sind es halt Proteine. Und wo die Proteine herkommen, ist doch eigentlich Latte. Und das wäre jetzt mein in die Zukunft gründen Takeaway von heute für alle Gründer, die zuhören und vielleicht noch nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Ich würde einfach über eine Form von leckeren Proteinen nachdenken, die Spaß macht, in wo auch immer die Proteine herkommen.
So, aus nachhaltiger Quelle. Cool. Also das finde ich schon wichtig. Genau. Also dass jetzt nicht sagt, egal woher, sondern schon, dass die dann eben halt auch wirklich auf einem gesunden Fundament fußen. Ne?
Ja, das stimmt. Also wir brauchen kein Chlor-Antibiotikum, that's for sure.
Sehr schön. Ja.
Finde ich gut. Und ansonsten, was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass du und ich in der Pause gerade kurz über Justin Timberlake und die Kaunitz-Brüder gesprochen haben. wir uns gefragt haben, ob die eigentlich auch Gäste im Podcast sein könnten. Müssen wir nochmal abschließend drüber nachdenken und dann werden wir sie mal anfragen.
Ob Bill und Tom zu uns kommen? Ich meine, ne? Liebe Leid.
Also, ja, und think big, sagst du doch immer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich werde dann mal das ins Universum schicken.
Mach das mal. Ich sag mal bis bald, ihr lieben Kaulitz. Und das Lustigste ist, ich sag das, ohne diese Netflix-Serie gesehen zu haben, weil du hast sie ja gesehen und warst ganz begeistert.
Ja, was?
Jetzt haben wir genug Gossip getan.
Tschüss.
Tschüss. So.